In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 5. September 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Schaden in der Oberleitung. Freiburgerinnen wandern nach Spanien, Antikriegstag 2019. Doch zunächst zu den Nachrichten. Zum dritten Mal korrosieren Heizungsrohre im AKW Neckarwestheim. Die höchstgefährlichen Risskorrosionen im Reaktor des AKWs Neckarwestheim zu stoppen blieben erfolglos. Der Betreiber NWW hat dem Umweltministerium eine erste Auswertung vorgestellt. Er berichtete, dass es sich um denselben Schadensmechanismus handelt, der auch für die in der Revision 2018 festgestellten rissartigen Befunde mit Spannungsrisskorrosionen ursächlich war. NBW rechnet damit, dass auf Jahre hinaus immer noch neue Spannungsrisse hinzukommen werden. Der Rhein als Ruhestätte. Der Schweizer Kanton Basel-Stadt hat seit fast 100 Jahren altes Bestattungsgesetz liberalisiert. In Zukunft kann die Asche von Verstorbenen im Rhein verstreut werden. 80% Feuerbestattungen hat die Schweiz und damit den höchsten Anteil in Europa. Freiburger vom Bahnnetz abgehängt. An diesem Wochenende fährt in Freiburg kaum ein Fern- oder Regionalzug den Hauptbahnhof an. Grund sind Bauarbeiten im Norden der Stadt. Die Züge werden ohne Halt über den Güterbahnhof an Freiburg vorbeigeführt. Die Bahn hat für den Fernverkehr keinen Ersatzhalt in Denzlingen eingerichtet. Alle Reisenden des Fernverkehrs müssen zunächst den Bus des Schienenersatzverkehrs nach Denzlingen oder Schallstadt nehmen und dann mit Regionalzügen nach Offenburg bzw. Basel, um die Fernzüge zu erreichen. Die Bahn hat auf ihren Webseiten seit Anfang August auf die Bauarbeiten hingewiesen. Die brisante Information, dass kaum ein Fernzug am Wochenende Freiburg noch erreichen wird, war da kaum zu finden. Fischsterben im Max-80-See. Die Stadt Stuttgart arbeitet auf Hochtouren daran, wieder Sauerstoff in den Max-80-See zu bekommen. Blaualgen brachten den Sauerstoffgehalt unter die kritische Marke von unter 4 Milligramm pro Liter. Zeitweise gab es nur 1,5 Milligramm Sauerstoff pro Liter im See. Der Vorsitzende des Württembergischen Angelvereins spricht von der größten Naturkatastrophe, die es in Stuttgart je gegeben hat. Eingesammelt wurden zigtausend toter Fische, toter Krebse, Muscheln und Schildkröten. Noch bis Samstag soll der See vom Technischen Hilfswerk belüftet werden. Es geht um ein Buch Schaden in der Oberleitung. Naja, irgendwie muss ich das Ganze einleiten, denn das Thema ist im Grunde genommen alt und wohl bekannt oder andersrum ausgedrückt eine ewige Geschichte, Stuttgart 21. Und da habe ich jetzt am Apparat Anna Luik und herzlich gegrüßt erstmal.
Guten Nachmittag.
Wir haben hier ein neues Buch, das ein altes Thema beleuchtet und es ist eine Zusammenfassung auf jeden Fall. Warum hast du denn das Buch geschrieben?
Also das Buch geht ja nicht nur um Stuttgart 21, das ist ja eine Annäherung und Abrechnung, Analyse vom Bahnsystem überhaupt. Es gibt mehrere Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Zum einen war es ein Antrieb, war Verzweiflung und ein Lachanfall. Und ein weiterer Grund war unter anderem meine Schwester, die an der unheilbaren Krankheit ALS gelitten hatte. Die Verzweiflung war die, dass ein Bahnbetrieb, der bis 1994, bis zur Bahnreform, als die Bahn an die Börse sollte, perfekt funktioniert hat und jetzt 25 Jahre später, wo er nach den Gesetzen der Aktiengesellschaften geführt wird, am Ende ist, fertig ist, zerfällt, im Grunde ein Witz von Hochtechnologiestandort wie Deutschland ist. Und der Lachanfall, um dieses Buch zu schreiben, war der, ich war auf der Fahrt auf der Brenztalbahn auf der Schwäbischen Alb von Königsbronn nach Ulm. Und in der nahen Kreisstadt Heidenheim gab es folgende Durchsage. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, dass alle unsere Klos defekt sind. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber auf Gleis 3 steht ein Zug. Dort funktionieren die Klos. Wenn Sie also unbedingt müssen, gehen Sie durch die Unterführung rüber. Wir warten auf Sie. Da dachte ich mir, mein Gott, was ist das für ein Land? Das ist ein Hochtechnologiestandard. Die Deutschen sind so wahnsinnig stolz auf ihre Industrie, alles flutscht. Und dann ist hier, kommt hier so eine Durchsage im 21. Jahrhundert. Das lief unfassbar und das war ein Auslöser, das Buch zu schreiben. Ein weiterer Auslöser, warum ich mich mit Stuttgart 21 schon seit vielen Jahren beschäftige und auch viele Dokumente, geheim gehaltene Dokumente, immer wieder in die Öffentlichkeit bringen konnte, war der, meine Schwester litt an ALS, dieser unheilbaren Krankheit. Und durch sie habe ich erlebt, wie brutal das ist, wenn Menschen, wie in Stuttgart 21 es geplant ist, in diesem Tiefbahnhof, wenn Menschen in die Tiefe gedrängt werden, wie entwürdigend es oft für Behinderte ist, wenn sie auf nicht nur auf Rollstühle, aber auf Hilfe angewiesen sind, wenn sie nicht selber aus dem Bahnhof rauskommen, beispielsweise aus der Tiefe hochkommen, wie demütigend es oft ist, an Aufzügen zu warten, rumgeschubst zu werden. Und da dachte ich mir, verdammt, 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 hier in Stuttgart, da hat man einen optimal funktionierenden Kopfbahnhof. Er ist einer der besten in der Welt. Das ist ein Höhepunkt der schwäbischen Ingenieurskunst. Und den zerschlägt man unter Einsatz von x Milliarden Euro, um ihn in Tiefe abzusinken. Und das in einem Moment, in dem die Gesellschaft älter wird, in dem die Menschen gebrechlicher werden, anfälliger werden, wird da wirklich unter einem gigantischen Einsatz die Innenstadt, die Innenstadt liegt ja auf mindestens 10, 15 Jahre brach, unter einem gigantischen, unvorstellbaren Einsatz wird etwas gebaut, was nicht nur verkehrlich widersinnig ist, das ist ein Rückbau der Verkehrsinfrastruktur um rund 30% im Augenblick, wo alle davon reden, mehr Verkehr auf die Schiene, das sicherheitstechnisch nicht zu verantworten ist und vom Geldaufwand absurd ist. Also ursprünglich sollte es ja mal gar nichts kosten, weil man wollte die Gelände oben verkaufen. Im Augenblick sind sie bei 8,2 Milliarden Euro, aber das wird noch mehr. Also unter einem wahnwitzigen ökonomischen Einsatz wird etwas gebaut, was nicht zu verantworten ist. Oder wird versucht zu bauen, was nicht zu verantworten ist. Das waren so Gründe, weshalb ich mich mit der Bahn intensiver beschäftigt habe.
Kann man denn überhaupt aus Ihrer Sicht heraus irgendwas Positives zu Stuttgart 21 sagen, außer dass die Deutschen, die ja als Ingenieursleistungsgesellschaft in den letzten Jahren bekannt waren, aber auch als humorlos, jetzt mit Humor gesegnet sind?
Über Stuttgart 21 lässt sich beim besten Willen nichts Gutes sagen. Also man muss wirklich sich vorstellen, dieser Bahnhof in Stuttgart, der existiert, dieser alte Kopfbahnhof, nochmals, das ist ein Höhepunkt der deutschen, oder vor allem der schwäbischen Tüftelkunst. Der ist absolut perfekt und der ist ausgerüstet für den zunehmenden Verkehr. Es soll ja mehr Zugverkehr auf die Schiene kommen, erklärt die Bundesregierung. Jetzt, was da im Untergrund gebaut wird, angeschlossen an 60 Kilometer Tunnel, das ist sicherheitstechnisch nicht zu verantworten, das ist vom finanziellen Aufwand nicht zu verantworten. Wer gewinnt, ist die Tunnelbauindustrie, ist die Bettungindustrie, Verlierer sind aber die Bürger in einem unfassbaren Maße. Ein Beispiel, ich habe Gespräche geführt mit einem Brandschutzexperten, der wird immer gerufen, wenn passiert ist, was nicht passieren darf, zum Beispiel diese Katastrophe in Kaprun, in einem Tunnel für Kitzbühler Kitzsteinhorner Gletscherbahn, bei der 155 Menschen ums Leben kamen. Und ihn hatte ich gebeten, das sogenannte Brandschutzkonzept für S21 zu analysieren. Es ist der 18. Versuch der Bahn, ein Brandschutzkonzept hinzukriegen. Sie schaffen es nicht, es wird nie klappen, da bin ich von ihm überzeugt. Und der sagte mir nur so etwas in Stichworten jetzt, er war komplett entsetzt, dass sowas vorgelegt wird. Er sagte, was da in Stuttgart gemacht wird, das ist eine Katastrophe mit Ansage. Er sagte, es ist ein Staatsverbrechen, was hier geschieht. Er rief voller Verzweiflung, die dürfen das nicht machen. Und er sagte auch, ich verstehe auch nicht, warum ein Staatsunternehmen so agiert. Es ist kriminell. Die obersten Maximen unseres Staates, grundgesetzlich garantiert, sind Schutz von Gesundheit und Leben. Dagegen wird aber bei S21 prinzipiell verstoßen. Schauen Sie sich doch mal die Situation im geplanten Tiefbahnhof an. Die Belüftungsmaschinen, die Sie jetzt dort zur Entrauchung einbauen, erzeugen im Brandfall einen Kamininfekt wie der Schmied in der Esse. Sie blasen riesige Mengen Sauerstoff ins Feuer, sodass selbst ein kleiner Brand, blitzschnell ein hochenergetischer Brand wird, dass er dann ganz rasch 1000 Grad. Stellen Sie sich mal vor, da fliehen Tausende. Wohin? Ich sage zu ihm dann, in die Sicherheit, hoffe ich. Er sagt, ins Verderben. Die Fluchtwege führen nach oben, also genau dahin, wo Rauch und giftige Gase am schnellsten hingehen. Im Ernstfall müssen sich fast 1800 Personen durch einen 90 Zentimeter Engpass neben den Zug zwängen, während der Rauch in 2-3 Minuten den ganzen Zug einhüllt. Sie werden ersticken. Die Fluchtwege müssen aber nach unten gehen, weg vom Rauch. S21 hat das Potenzial, Europas größtes Krematorium zu werden. Und dann sagt er auch noch, das einzig Gute an ihrem Tod, sie werden schmerzfrei sterben. Und so urteilt ein Brandschutzexperte, der international gerufen wird, über dieses Ding, das da in Stuttgarts Untergrund gebaut wird.
Da stellt sich eigentlich im Prinzip nur die Frage, warum bauen die ständig weiter, beziehungsweise warum gibt es nicht mal irgendwie so eine Art Punkt, wo man sagt, hey, das könnten wir nochmal stoppen. Ich meine, alle sagen inzwischen, das müsste man stoppen, aber trotzdem wird weitergebaut.
Es ist Zynismus, der da agiert. Also ich hatte auch einen anderen Insider befragt im Rahmen dieses Buchs. Er sagt, es ist einfach so, wir bauen da einfach weiter. Wir sind im Griff fast einer Mafia-ähnlichen Strukturen. Da verdienen einfach zu viel daran. Es ist ja ein riesiges Geschäft für die Tunnelbohrmaschinen von Herrn Herrenknecht, der übrigens in Baden seinen Hauptsitz hat. Es ist ein riesiges Geschäft für die Betonindustrie, es ist ein riesiges Geschäft für die Stahlindustrie. Es geht ja nicht nur um Peanuts, es geht ja um zig Milliarden. Und vor allem ist es ein Riesengeschäft für die Immobilienindustrie. Also das ist das Ganze, was in Stuttgart passiert, ist ja kein Bahnprojekt. Es ist primär ein Immobilienprojekt. Es geht darum, dass der Bahnverkehr in die Tiefe geht, damit oben Immobilienhaie in einem unfassbaren Maße Profit machen können.
Jetzt wurde gesagt, rentabel ist das Ding schon lange nicht mehr, zumindest nicht rentabel für die Bahn. Haben Sie eine Ahnung, ob das wenigstens als Immobilie noch rentabel ist?
Also für die Immobilienindustrie ist es auf jeden Fall rentabel. Nein, es geht noch viel weiter, was hier in Stuttgart passiert. Die Frage ist doch, und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, überhaupt nicht, ich bin meilenweit davon entfernt, man muss sich doch die Frage stellen, wie kommt es, dass in der Automobilhauptstadt der Welt die Alternative zum Auto, der Zug, unter die Erde verschwinden soll, aus dem Augen, aus dem Sinn. Wie kommt es, dass es in der Automobilhauptstadt der Welt der Bahnverkehr definitiv um 30% Leistungsfähigkeit zurückgebaut wird? Ist es ein Zufall in diesem Autoland? Ist es ein Zufall, dass es gerade in dieser Stadt passiert? Da können Sie mal drüber nachdenken.
Nachdenken bzw. zuhören kann man Ihnen auch. Sie stellen Ihr Buch in Kürze wieder vor?
Ja, ich stelle es vor, das ist ganz lustig, in Oberrottweil im Weingut Berger Schmidt am Sonntag, diesen Sonntag um 16 Uhr. Moderation macht der ehemalige SC Freiburg-Trainer Volker Finke. Es gibt für jeden, der kommt, ein Glas Wein und Fingerfood, Häppchen und Eintritt 16 Euro. Und ich denke, das wird eine ungewöhnliche, lustige Veranstaltung, informative Veranstaltung. Und wie gesagt, es geht ja nicht nur um S21. Ich habe versucht, die Situation der Bahn im Allgemeinen zu analysieren und durchzuchecken. Wenn ich darf, würde ich noch meine Schlussbemerkungen vorlesen, die so wie das Buch endet. Und zwar schreibe ich da, ich denke, gut kann es mit der Bahn aber erst werden, wenn sich die Verantwortlichen von dem Wahn des komparativen Denkens verabschieden. Denn dieses Denken perpetuiert für ewig das klägliche Dahinschwimmern. Die Bahn muss nicht pünktlicher werden, sie muss pünktlich sein. Die Bahn muss nicht sicherer werden, sie muss sicher sein. Die Bahn muss nicht zuverlässiger werden, sie muss zuverlässig sein. Kurzum, die Bahn muss nicht besser werden, sie muss gut sein. Gibt es Grund für Optimismus, dass sich in naher Zukunft etwas verbessert? Nicht wirklich. Es geht weiter wie bisher. Allein in seinem ersten Amtsjahr 2017 ließ Bahnchef Lutz 344 Weichen ausbauen, 242 Bahnhöfe schließen, 205 Haltepunkte wegfallen. Gerade hat die Autobahn GmbH, ein staatliches Unternehmen, den opulenten Ausbau von Autobahnen angekündigt. Und die Lufthansa hat den Flugverkehr zwischen Nürnberg und München aufgenommen. Sie lernen es einfach nicht. Dass sie einfach nichts lernen, dafür steht beispielhaft der Bundesverkehrsminister, der sich dem von der Politik mitproduzierten Chaos am Boden in die Luft entziehen will, der, ohne sich zu schämen, Flugtaxis als Mobilitätskonzept für die Zukunft anpreist. Solange solche Luftikusse das Sagen haben, bleibt es bei diesem hässlichen Wort Betriebsstörung, bleibt es beim Schaden in der Oberleitung.
Ich bin jetzt verbunden mit Luca von Walk for the Planet. Die Gruppe von ungefähr 20 FreiburgInnen läuft seit Anfang Juli in Richtung Spanien und sie wollen damit auf Umweltzerstörung und Klimawandel aufmerksam machen. Ja, ich bin jetzt gerade verbunden mit Luca. Luca, wo bist du denn gerade oder wo seid ihr gerade?
Ja, hallo erstmal. Also wir sind jetzt gerade ein Stück südlich von Valence und haben jetzt hier unser Zeltlager aufgeschlagen in einem an einem kleinen See, der zwischen dem Kanal und dem Altarm von der Rhone liegt. Und ich kauere mich gerade so ein bisschen an ein windstilles Fleckchen in so einer Art Skatepark und machen jetzt einen Pausentag, weil wir ordentlichen Zulauf bekommen haben die letzten Tage. Also vor einer guten Woche waren wir zu viert und sind jetzt momentan 25 Leute. Und das Ganze zu koordinieren und irgendwie alle mit zu integrieren und alles Mögliche ist eine Herausforderung. Und dafür nutzen wir jetzt einfach den Tag, um die Abläufe ein bisschen zu planen und ein bisschen abzuchecken, wer hat wo seine Stärken und hat Lust, was zu machen und so weiter. Genau, und einfach, dass sich die Gruppe so ein bisschen aufeinander einstellen kann.
Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr Zulauf bekommen habt? Habt ihr die getroffen auf dem Weg und haben gesagt, yo, alles klar, wir sind dabei?
Teilweise. Also wir haben ja im Vorfeld schon immer gesagt, dass wir es uns auch wünschen, dass Leute quasi sozusagen ihre Ferien mal anders verbringen, CO2-neutraler und vielleicht mit ein bisschen Aktivismus verbunden. Und viele sind jetzt aus Deutschland aus Freiburg oder aus anderen deutschen Städten quasi mit Bus und Bahn und sowas nachgekommen. Aber andere haben wir jetzt auch auf dem Weg quasi aufgegabelt. Zum Beispiel gestern beim Fahrradfahren hat sich einer für die Solarmobile, die wir dabei haben, interessiert und ist dann einfach spontan mitgekommen. In Valence, also vorletzte Nacht, haben wir in einer Fahrradwerkstatt übernachten können und der Besitzer von der Werkstatt ist gestern noch spontan nachgefahren und jetzt auch noch ein, zwei Wochen wahrscheinlich mit uns dabei sein. Also es kommen auch immer wieder Leute dazu. Spontan, leider nicht ganz so viele wie gedacht.
Ja, wollt ihr auf Umweltzerstörung hinweisen, auf den Klimawandel, auf nachhaltiges Leben? Wie macht ihr das? Wenn ihr einfach lauft, dann sieht euch ja niemand. Aber ihr macht auch Aktionen in den Orten, wo ihr dann übernachtet. Ist das richtig?
Die Aktion machen wir eigentlich meistens nur in den größeren Städten, wo wir vorbeikommen, was einfach eine Kapazitätsfrage ist. In der Regel, also ich kann jetzt mal von Avignon erzählen, von der Aktion, die wir jetzt eben in Planung haben für kommenden Samstag. Also da werden wir am Freitagabend eben ankommen und uns dann eben schon mal Gedanken machen, wo wir eben erstmal Lebensmittel auftreiben können. Also wir versuchen eben an Lebensmittel ranzukommen, die ansonsten weggeschmissen werden würden. Also wir gehen zu Märkten oder zu Supermärkten und fragen da direkt und gehen sonst auch mal Containern. Und machen dann eben mit den Sachen, die wir bekommen, kochen wir eben halt ein veganes Essen, das dann damit auch eben größtenteils regional ist und genau als Zutaten, die sonst weggeworfen worden wären. Das wird dann gegen Spende rausgegeben und in unserem Küchenwagen vorbereitet. Dazu gibt's dann meistens ein Konzert von Lisa Supertramp, die dann mit ihrer Loopstation und sowas das Ganze ein bisschen untermalt.
Ja, mit der haben wir auch schon geredet tatsächlich, vor ein paar Monaten.
Ah, lustig. Ja, die ist, also die macht in Freiburg einige Sachen, glaube ich.
Und genau, ihr zeigt auch Filme, ne?
Ja, und das ist quasi auch so als Austauschplattform gedacht, um erstmal ein bisschen, damit auch die Leute ein bisschen ins Gespräch kommen über diese Themen und auch zum Beispiel mit der veganen Idee, sage ich jetzt mal, konfrontiert werden und sich damit auseinandersetzen. Dann haben wir Infomaterial, das wir eben an Windböe. Also wir haben Infomaterial, das dann eben an den Wägen aufgehängt wird und sowas, wo dann eben zu verschiedenen Themen Input ist.
Ja, ihr zeigt Filme, ihr habt Infomaterial, ihr kocht, ihr macht einen Kleiderkreisel, ja, und lauft so
genau
durch Frankreich. Wie geht's denn jetzt weiter? Ihr lauft nach Spanien. Habt ihr noch irgendwelche besonderen Orte oder besondere Ideen, die ihr in der nächsten Zeit noch macht?
Also wir haben jetzt halt also die nächsten 2-3 Wochen haben wir 3 größere Aktionen in Avignon, Nîmes und Montpellier. Und dann sind wir schon, also in Montpellier sind wir ja quasi schon am Mittelmeer, wo wir dann erstmal eine kleine Pause einlegen werden, weil so einen wirklichen Day-Off hatten wir jetzt, also die 3, die wir jetzt von Anfang an dabei sind, gab es einfach bisher noch nicht, weil die Tage, an denen wir nicht laufen, sind dann halt für Aktionen oder zum Planen und fürs Netzwerken in die kommenden Städte. Oder man muss auch natürlich an den Fahrrädern und an den Wägen immer wieder viel reparieren. Und deswegen werden wir danach erstmal so eine kleine Pause machen, um auch mal zu schauen, wie es weitergeht. Die grobe Idee ist aber an der Küste lang, da läuft der Eurovelo 8, ist ein Fahrradweg, läuft an der Küste dann weiter Richtung Spanien. Und da wollen wir dann wahrscheinlich über Perpignan weiter Richtung Spanien. Und wie weit es laufen soll, ist noch unklar. Und eine Sache, die ich noch zu den Aktionen sagen wollte, ein wichtiger Punkt ist ja, dass die komplette Energie, die wir verwenden, wird von den Solarpanels, die auf den Dächern von den Wägen drauf sind, produziert. Das heißt also, das Konzert läuft darüber, wenn es irgendwelche Redebeiträge gibt, läuft das darüber, und wir haben auch eine Silent Disco dabei, wo es dann eben auch auf 3 Kanälen Musik gibt. Das ist dann eben immer der Abschluss, der dann auch mal öfter bis später geht, und das wird eben komplett über die Solaranlagen betrieben. Also wir sind bisher komplett autonom, was Energie angeht, und hatten bisher auch noch nie die Situation, dass uns die Akkus komplett leer gingen und wir notgedrungen irgendwo laden mussten, sondern bisher lief echt alles nur über die Solarpaneele auf den Dächern.
Ja, vielen Dank, Luca, und ich wünsche euch noch eine schöne Weiterreise. Bleibt weiterhin energieautonom. Dann
ja, Dankeschön.
Bis bald.
Wir haben den Antikriegstag am 1. September gehabt. Hier gab es auch am 2. September am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus eine Kundgebung, und ich bin es verbunden mit Jürgen Gresslin, ja, Rüstungsgegner bzw. Friedensaktivist aus Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, Konrad, sei gegrüßt.
Ja, jetzt habe ich das Ding runter gehabt, habe gar nicht verstanden. Was ist los gewesen am 2. September am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus?
Also wir haben im Prinzip 4 Auftritte, wenn man so will. Der Wolfgang Gerbig, Sänger aus Staufen, hat wirklich sehr tolle politische Lieder mit kräftiger Stimme gesungen. Ich kann den Menschen nur empfehlen, als jemanden, der auch nicht nur gute Musik macht, sondern eben auch politische Botschaften im richtigen Sinne vertritt, auch gegen Faschismus, gegen Neonationalsozialismus. Also der ist sehr klar in der Linie. Der Christian Stahmann hat für die evangelische Kirche gesprochen, und ich fand das einen wichtigen Beitrag, weil er gezeigt hat, dass die evangelische Landeskirche in Baden sehr klar auf Kurs ist und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein Konzept entwickelt hat, das in den kommenden Jahrzehnten dafür sorgen soll, dass in Gesamtdeutschland weder Militär noch Rüstungsindustrie weiter bestehen, sondern sukzessive abgebaut werden. Werner Siebler hat für mein Empfinden als DGB-Vorsitzender einen sehr, sehr wichtigen Beitrag gehalten, der aufgezeigt hat, wie die ökologische Zerstörung durch das Militär und durch Krieg voranschreiten. Das ist ja ein Thema, das von der Bundesregierung auch permanent ignoriert wird. Die schlimmste Form der Umweltzerstörung ist der Krieg und sind Militäreinsätze. Und wenn wir uns erinnern, radioaktive Belastung durch Atomwaffentests in den 50er Jahren, der Vietnamkrieg bis heute, unglaubliche Zerstörungen durch die US Army, was man alles totschweigt. Also 80% des gesamten Energieverbrauchs der amerikanischen Regierungen kommen im Bereich der fossilen Brennstoffe durch das Verteidigungsministerium. Ich finde hier auch eine gute Botschaft an Friday for Future als Demonstrationsbewegung, auch als Aktionsbewegung und als inhaltliche Positionierung zu sagen, Leute, nehmt wahr, die schlimmste ökologische Form der Zerstörung weltweit ist der Krieg, und lasst uns an dieser Stelle zusammenarbeiten. Und mein Job war natürlich die Kritik an den Atomwaffen, die Kritik an den Rüstungsexporten, hier natürlich die Freiburger Firma Litiv zu nennen, und die Kritik an der EU-Aufrüstung und jeweils, was wir dagegen machen können.
Ist es nicht zum Teil ein bisschen naiv. Ich meine, die Bundesregierung will jetzt gerade dieses 2%-Ziel der Rüstungsausgaben hier angehen und dann zu sagen, ja, die Rüstungsausgaben sollen zurückgeschraubt werden.
Das ist überlebenswichtig, nicht naiv. Naiv ist zu glauben, dass man mit Militär Konflikte lösen kann. Der Afghanistan-Krieg, der Libyen-Krieg, der Syrien-Krieg, der Irak-Krieg. Wir reden von Billionen von US-Dollar, die da verschwendet wurden, statt sie in den Aufbau und Infrastruktur dieser Länder zu investieren, anstatt den Menschen zu helfen, anstatt ihnen Arbeit und Brot zu geben, zerstört man ganze Länder. Und jetzt kommt man auf die Idee seitens der NATO, trotz fehlenden Feindes, einfach mal zu sagen, wir brauchen eine Aufrüstung nie gekannter Art, 2% Bruttoinlandprodukt, vereinbart übrigens unter Anwesenheit von Frank-Walter Steinmeier, damals als Außenminister in Wales. Allerdings ist es hier ganz wichtig zu wissen, diese riesige Aufrüstung, die bevorsteht, kann geblockt werden, weil sie ist rechtlich nicht bindend, was die Bundesregierung da unterzeichnet hat.
Und trotzdem, es wird aufgerüstet, das heißt weltweit wird aufgerüstet. Der Iran möchte vielleicht unter Umständen hier auch weitermachen an der Bombe. In der Türkei werden entsprechend Forderungen gestellt. Sprich, die Welt scheint mir irgendwo ja riskanter oder kriegerischer geworden zu sein. Es wird über sogenannte Smart, das heißt intelligente Waffen nachgedacht. Nicht nur nachgedacht, sondern die werden auch gebaut. Wie siehst du denn das? Ist eher sozusagen die Rüstung zurückgefahren worden oder wird sie jetzt richtig schön angekurbelt? Obwohl, wie du richtig gesagt hast, eigentlich kein vernünftiger oder kein bedrohlicher Feind da ist, denn die NATO ist ja wohl die stärkste Macht, die es momentan gibt.
Sie ist die stärkste Macht und sie ist die dominante Macht auf dem Globus, nachdem sich die Warschauer Vertragsorganisation Anfang der 90er Jahre aufgelöst hat. Und wir eigentlich dachten, weltweit dachten, als Friedensbewegung, jetzt folgt die NATO. Das hat sie nicht getan. Sie hat Gelegenheit gefunden, über Kriege gegen den Terror, sogenannte Kriege gegen den Terror, aufzurüsten in einer nie gekannten Art. Auch die Rüstungsexporte sind in den letzten 5 Jahren um 7,8% gesteigert worden. Wenn man es nimmt, die Bundesrepublik Deutschland hat um 13% zugelegt bei den Waffenexporten in den letzten 5 Jahren. Das heißt, wir leben tatsächlich in einer Zeit der Instabilität. Ich wünsche mir für Deutschland, und das wäre jetzt wirklich neu, wenn wir es schaffen würden, dass wir nicht in den Kategorien von Friedensbewegung, von Menschenrechtsbewegung, Entwicklungsbewegung, den Gewerkschaften, die ja diesen 1. September massiv jetzt bundesweit vorangebracht haben, in Kategorien einzelner Organisationen und Bewegungen zu denken, sondern dass wir sagen, es ist jetzt die entscheidende Zeit. Es soll von 35 Milliarden, jetzt sind wir schon bei 47 Milliarden Ausgaben pro Jahr fürs Militär gesteigert werden auf 80 Milliarden pro Jahr. Dieses Geld wird aus einem Etat genommen, dem sogenannten Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, in der Bildung, im Gesundheitswesen, im sozialen Bereich wird in den kommenden Jahren massiv gestrichen zugunsten von Militär und Aufrüstung. Und ich finde, wir müssen uns verbünden. Die Kirchen, die Gewerkschaften, die Bewegung insgesamt, alle Menschen, die sagen, wir wollen diese Aufrüstung nicht, müssen jetzt auf die Straße gehen. Wenn wir im Wohnzimmer hocken und uns es gut gehen lassen, werden wir merken, es ist zu spät. Wir müssen in den kommenden Monaten, vielleicht auch in den kommenden 2, 3 Jahren auf die Straßen gehen, vor die Werkstore gehen, vor die Entscheidungsgebäude, Bundestag und Landtage gehen und den Politikerinnen und Politikern signalisieren, wir, die Bevölkerung, macht das nicht mit, diese Aufrüstung und diese Entdemokratisierung und dieses Nehmen von wichtigen Geldern für Bildung und Gesundheit.
Du hast viele Bereiche angesprochen, du hast die Friedensbewegung natürlich angesprochen, direkt die Gewerkschaften, die Kirchen und natürlich auch hier Umweltschutz. Ist es bei denen eigentlich angekommen? Ist es bei den Schülern angekommen, dass es hier um ihre Bildungsausgaben geht, die in Panzer hineingesteckt werden statt in Schulen?
Ich glaube nicht, dass es in der Gesellschaft angekommen ist. Wir haben jetzt eine Kampagne gegründet, Abrüsten statt Aufrüsten. Auch hier die Gewerkschaften mit zentraler Rolle, die Bewegung mit zentraler Rolle. Ich bin einer der Erstunterzeichner. Wir wollen mit der Wucht der jetzt schon 80.000 Unterschriften, aber lass uns doch 8 Millionen Unterschriften haben, signalisieren, Freunde, passt auf. Es wird Jahr für Jahr sukzessive umgewidmet von Verteidigung oder von Bildung, von Gesundheit in Verteidigung. Das ist das Geld, das fehlt und das lässt sich auch kaum mehr zurückschrauben, wenn es passiert ist. Also ob man jetzt Lehrer ist oder ob man Krankenschwester ist oder im Pflegeheim arbeitet oder wo auch immer in der Gesellschaft arbeitet und sagt, Wir wollen das Geld für die Stabilisierung unserer Sozialsysteme. Wir brauchen das Geld. Ihr alle müsst aufwachen.
So, Jürgen Gräßlin zum Antikriegstag 2019. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 5. September 2019, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!